Hallo und herzlich willkommen hier bei Zurückgespult. In diesem Podcast öffnen wir unser Argon-Hörbucharchiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Dokumentationen, die vor circa 10 Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. Heute hört ihr ein Feature zum Leben des Boxers Muhammad Ali, der am 3. Juni 2016, also gestern vor 2 Jahren, gestorben ist. Wir wünschen euch eine interessante Hörstunde.
Es gibt Menschen in Afrika und Asien, die nicht die leiseste Ahnung haben, wer der Präsident der Vereinigten Staaten ist. Aber sie alle kennen Muhammad Ali. Er ist bedeutender, als eigentlich ein Sportler sein dürfte. Er ist ein so außergewöhnlicher Mensch, dass ich mir immer wieder klar machen muss, er war ja außerdem auch ein verdammt guter Boxer.
Der Sportjournalist John Skullion. Die Schriftstellerin Toni Morrison.
Ali war ein wunderschöner Krieger. Er zeigte den schwarzen Männern eine neue Haltung. Eigentlich mag ich kein Boxen, aber bei Ali ist es anders.
Mit der Zeit lernte ich Ali lieben. Allmählich erkannte ich, dass ich Boxer war und er Geschichte.
Der zweifache Weltmeister im Schwergewicht, Floyd Patterson. Der Weltmeister im Schwergewicht, Joe Frazier.
Er steht so knietief in seinem Ego, dass Gott mit Parkinson zur Strafe ein Exempel an ihm statuiert hat.
Ich bin stolz, Teil der Ali-Legende zu sein.
Der zweifache Weltmeister im Schwergewicht, George Foreman. Der Weltmeister im Welter- und Mittelgewicht, Sugar Ray Leonard.
Mann, ich bin nur ein Fighter, nichts mehr. Wenn es um Größe geht, sieh dir Muhammad Ali an. Wenn du ihn in einem Raum voller Menschen neben Fidel Castro und Michail Gorbatschow stellst, alle würden sich um Ali scharen. Daran erkennst du Größe.
Die Schriftstellerin Joyce Carol Oates.
Wenn heute berühmte Sportler astronomische Gagen einstreichen, wenn diese Athleten permanent das amerikanische Alltagsleben bestimmen, dann gibt es da einen, der das alles in Gang gesetzt hat. Wer außer Muhammad Ali, der frühere Cassius Clay aus Louisville, Kentucky, könnte das wohl sein?
Wer ist Muhammad Ali? 28. April 1967. Muhammad Ali erscheint vor der Rekrutierungskommission der United States Armed Forces in Houston, Texas. Vorab hat der Boxweltmeister in Interviews bereits angekündigt, dass er nicht zur Armee gehen wird, dass er nicht in den Vietnamkrieg ziehen wird.
Ich habe keinen Ärger mit dem Vietcong.
Muhammad Ali verbindet seine Kriegsdienstverweigerung mit der Kritik am Rassismus in den USA.
Kein Vietcong hat mich je als Nigger beschimpft.
Solche Sätze spricht nicht irgendwer. Es ist der amtierende Weltmeister im Schwergewichtsboxen, der sie sagt.
Diesen Titel erkämpft sich Muhammad Ali 1964. Da heißt er noch Cassius Clay. Am Tag nach seinem Kampf verkündet der 22-Jährige seinen Übertritt zur Nation of Islam. Wenige Tage später verleiht ihm Elijah Muhammad, der Führer der Black Muslims, den neuen Namen, Muhammad Ali. Der Name wird Erkennungszeichen. Wer den Weltmeister verehrt, nennt ihn fortan Muhammad Ali. Wer will, dass dem frechen Kerl endlich der Arsch versohlt wird, nennt ihn Cassius Clay.
Vor der Rekrutierungskommission erscheint Muhammad Ali. Aufgerufen wird Cassius Clay. Vor der Tür gibt es eine kleine Demonstration. Etwa 20 Menschen halten Plakate hoch. Draft Beer, not Ali, steht darauf. Ein Wortspiel. Zapf doch Bier, aber lass den Ali hier.
Der Mann von der Armee ruft die Namen in den Saal. Die Aufgerufenen treten nach vorne. Als er Cassius Clay ruft, tut sich nichts. Gespannte Ruhe. Als er danach Muhammad Ali ruft, passiert immer noch nichts.
Aus Cassius Clay ist mehr als nur ein Mann mit anderem Namen geworden. Muhammad Ali wird zum Symbol der Rebellion. Wie fing alles an?
Im Alter von 12 Jahren kommt Cassius Clay zum Boxen. Sein Fahrrad wurde geklaut. Ein rot-weißes Rad der Marke Schwinn. Der junge Cassius will den Dieb verhauen. Das sagt er auch Joe Martin, einem Polizisten, den er aufsucht, um sich zu beschweren. Sergeant Joe Martin leitet auch das Boxtraining in Louisville.
Ich sagte zu ihm, du solltest besser lernen, wie man kämpft, bevor du jemandem erzählst, dass du ihn zusammenschlägst. Als er dann bei mir anfing, sah er nicht besser oder schlechter aus als alle anderen, die bei mir boxten. Er war ganz gewöhnlich. Etwa ein Jahr später konnte man schon sehen, dass der kleine Klugscheißer, ich meine, er war schon immer sehr frech, eine Menge Potenzial besaß.
Cassius boxt gerne und er hat Pläne.
Als ich mit dem Boxen anfing, wollte ich, dass ich eines Tages meiner Mutter und meinem Vater ein Haus kaufen kann. Und für mich ein schönes, großes Auto. Ich hörte, dass ich irgendwann Profi werden und an einem Samstagabend $4,000 verdienen könnte. Als ich das herausgefunden hatte, begannen meine Träume zu wachsen.
Cassius nimmt seinen Sport sehr ernst.
Joe Martin war der Mann, der mich in den Boxsport eingeführt hatte. Aber manchmal trainierte ich auch mit einem schwarzen Coach, Fred Stoner. 6 Tage die Woche habe ich trainiert. Nie habe ich Alkohol getrunken, nie eine Zigarette geraucht. Das Einzige von dem, was ich tat, was halbwegs etwas mit Drogen zu tun hatte, war, dass ich 2-mal den Deckel eines Benzintanks abgeschraubt hatte, um das Benzin zu riechen. Das machte mich schwindelig. Es war das Boxen, das mich aus allem Ärger rausgehalten hat.
Die Eltern des kleinen Boxers sind Cassius Marcellus Clay Sr., ein verhinderter Künstler, der als Schildermacher seine Familie durchbrachte, und Odessa Clay, die bei reichen weißen Familien den Haushalt macht.
Clay Sr. hat ein politisches Vorbild. Marcus Garvey, den ersten bedeutenden schwarzen Führer der USA. Garvey begründete die Back-to-Africa-Bewegung. Er war ein auf Jamaika geborener Unternehmer und er wollte die Lage der Schwarzen in Amerika verbessern, indem er ihre Rückkehr nach Afrika vorbereitete. Nicht ganz frei von Größenwahn rief er sich selbst zum kommissarischen Präsidenten von Afrika aus. 1925 wurde Garvey aus den USA ausgewiesen. 1940 starb er in London.
Wer sich in den 50er Jahren für Boxen interessiert, nimmt Cassius Clay als einen talentierten Halbschwergewichtler bei den Amateuren wahr. Bis in die Olympia-Auswahl hat er es geschafft. Er gilt als Medaillenhoffnung. Doch Clay will 1960 nicht nach Rom fliegen zu den Olympischen Spielen.
Er hatte wahnsinnige Flugangst. Er wollte ein Schiff nehmen oder sonst etwas. Ich beruhigte ihn und sagte, wenn er wirklich einmal der Schwergewichtschampion der ganzen Welt werden möchte, dann muss er erstmal nach Rom, um bei den Olympischen Spielen zu gewinnen. Letztlich hat er zugestimmt, ist aber in einen Army-Laden gerannt, hat dort einen Fallschirm gekauft und er hat ihn tatsächlich den ganzen Flug über getragen.
Cassius Clay gewinnt in Rom Gold. Im Finalkampf siegt er über den polnischen Boxer Zbigniew Piechikowski. Damit möglichst alle von seinem Triumph erfahren, beginnt Clay zu dichten.
Um Amerika ganz nach vorne zu holen, schlug ich erst den Russen, dann den Polen. Für Amerika gewann ich die Goldmedaille. Die Italiener sagten, ich wäre besser als der Cassius, der Alte.
Clay ist stolz, ein stolzer Amerikaner. Nach der Siegerehrung fragt ihn ein sowjetischer Journalist nach der Rassendiskriminierung in Amerika.
Sagen Sie Ihren Lesern, dass wir qualifizierte Leute haben, die an diesem Problem arbeiten und dass ich mir über das Ergebnis keine Sorgen mache.
Zu Hause in Kentucky wird Clay gefeiert. Doch als er mit Freunden in einen Schnellimbiss in Louisville geht, werden sie nicht bedient. Nur für Weiße. Vor Wut wirft er auf dem Rückweg die Goldmedaille von der Jefferson County Brücke in den Ohio River.
Diese Geschichte hält sich lange. 1996, bei den Olympischen Spielen in Atlanta, übergibt ihm das Internationale Olympische Komitee eine neue Goldmedaille.
Ich habe meine Medaille nie von irgendeiner Brücke geworfen, hab sie einfach verloren, das ist alles. Mann, das war nur eine Geschichte, die ich erfunden habe. Ich weiß doch, was ich tun muss, um eine Story zu verkaufen.
Nach den Olympischen Spielen wird Cassius Clay Berufsboxer. Das Profigeschäft in Amerika ist damals fest in der Hand der Mafia. Aber um den jungen Clay kümmert sich die Louisville Sponsoring Group. Reiche weiße Honoratioren aus Clays Heimatstadt, die in ihm den smarten jungen Mann sehen, mit dem sie Geld verdienen wollen. Und von dessen frischem jugendlichem Image etwas auf sie abfallen soll.
Clay schlägt für seine Kämpfe die Werbetrommel. Bald bekommt er den Spitznamen The Louisville Lip, die große Schnauze aus Louisville.
Ich besitze die Größe, die Reichweite, die Masse, die Kraft, die Schnelligkeit, den Mut, die Ausdauer und das naturgegebene Talent, das mich groß macht. Das heißt, um mich zu schlagen, muss man schon größer als groß sein.
Das Talent reicht aus, um sich solche Sprüche leisten zu können. 1964 erhält Cassius Clay die Chance, um die Weltmeisterschaft zu boxen. Die Weltmeisterschaft im Schwergewicht.
Der Champ ist damals Sonny Liston, eine sagenhafte Figur. Das 9. von 11 Kindern. Seine Eltern waren noch Sklaven. Ob er 1928 oder 30 oder 33 geboren wurde, konnte nicht mal seine Mutter sagen.
Listen musste schon als 8-Jähriger Vollzeit arbeiten. Lesen und Schreiben hat er nie gelernt. Er beging Raubüberfälle und musste ins Gefängnis. Dort lernte er Boxen. Und als er rauskam, managte ihn die Mafia. Listen war der vielleicht härteste Puncher der Boxgeschichte. Gegen den hatte Clay keine Chance, glaubte man.
Einer sieht seine Chance. Cassius Clay. Wenn er nicht nur mit boxerischen Mitteln gewinnen kann, denkt er sich, dann muss er sich halt komplett in diesen Kampf einbringen. Mit allem, was er hat. Clay hat gelernt. Wenige Jahre zuvor hatte John F. Kennedy seinen Konkurrenten um das Präsidentenamt Richard Nixon lächerlich gemacht. Würden Sie von so einem einen Gebrauchtwagen kaufen? Fragte er die Wähler und zeigte Nixons Foto.
Cassius Clay machte es ähnlich. Er geht auf Bärenjagd.
Du Trottel, du hässlicher Bär, ich versohle dir den Arsch.
Cassius Clay bereitet sich nicht einfach auf einen Boxkampf vor. Er fährt regelrecht eine Kampagne. In der Nacht taucht er vor Listens Haus auf, um ihn aus dem Schlaf zu klingeln. Clay chartert einen Bus, in den er 20 Mädchen setzt, fährt zu Listens Trainingscamp, damit die Teenager den Champ niederschreien.
Und mit einem Gedicht prognostiziert er die Runde, in der er Listen K.O. schlägt.
Runde 8, damit jeder weiß, dass ich zu Recht der Größte heiß.
Clay bleibt mit seinem Glauben an einen Sieg sehr allein. Seine Manager von der Louisville Sponsoring Group reservieren nicht mal einen Raum für eine eventuelle Siegesfeier.
Aber Clay gewinnt, durch K.O. in der 7. Runde, eine früher als er prognostiziert hat.
Und statt mit seinen verdutzten Managern zu feiern, geht Cassius Clay essen, mit Malcolm X, dem schwarzen Führer von der Nation of Islam, dem Mann, den das weiße Amerika mehr hasst als die Mafia und Sonny Liston zusammen.
Einen Tag nach Clays Sieg lädt er zur Pressekonferenz.
Why you insist on being called Muhammad Ali now?
Well, that's the name given to me by my leading teacher, the Honorable Elijah Muhammad. That's my original name. That's a black man named Cassius Clay, my slave name. I'm no longer a slave.
Die geschockte Nation vernimmt, der Mann, der gerade als Underdog Weltmeister geworden ist, der Mann, den sie für den Bezwinger der Macht der Mafia im Boxbusiness gehalten hatten, der neue Weltmeister im Schwergewicht, dieser smarte junge Mann aus Kentucky, verkündet seinen Übertritt zur Nation of Islam. Und er legt seinen Namen ab. Aus Cassius Clay, seinem, wie er sagt, Sklavennamen, wird zunächst Cassius X. Wenige Wochen später nennt er sich Muhammad Ali.
Ali lässt sich nichts mehr sagen, zumindest nicht von weißen Beratern. Die einzige Ausnahme ist Angelo Dundee, sein italienischstämmiger Trainer. Seine enge Freundschaft zu Malcolm X löst er, als die Nation of Islam Malcolm X hinauswirft. Als sie ihn töten lässt, protestiert Ali nicht. Jahre später bekennt er, dass das einer seiner schlimmsten Fehler war.
Sogar in Frauenfragen lässt sich Ali von der Nation of Islam beraten. Mehr als beraten. Im August 1964 heiratet er Sonny Roy. Sie arbeitet als Fundraiserin für die Nation of Islam, ist aber selbst nicht sehr religiös. Herbert Muhammad, der Sohn des Sektenführers, stellt sie Ali vor. Doch als die Nation of Islam erfährt, dass sich Sonny nicht unterordnen will, dass sie tanzen und sich schminken will und dass sie auch lieber Miss Clay als Miss Ali sein möchte, sind die neuen Herren in Alis Leben empört.
Man sagt, dass es die Religion war, die zwischen uns stand. Und dass ich mich geweigert hätte, die Religion anzuerkennen. Das ist nicht wahr. Das Problem war, dass gewisse Leute, nicht Muhammad, sondern gewisse andere Leute mich kontrollieren wollten und mich nicht mehr kontrollieren konnten.
Erst viele Jahre später wird sich Ali von der dubiosen Nation of Islam trennen. Die USA sind im Krieg. In Vietnam unterstützen sie die Truppen des Südens. Eine Antikriegsbewegung gibt es kaum. Weder in Europa noch in Amerika. Das Thema Muhammad Ali und die Armee kommt auf.
Noch 2 Jahre zuvor war Ali, er nannte sich noch Cassius Clay, bei der Musterung mit 1Y durchgefallen.
Die Armee bescheinigte Ali einen IQ von 78. nach gegenwärtigen Standards nicht geeignet, um in den bewaffneten Streitkräften zu dienen.
2 Jahre später, 1966, wird Ali neu eingestuft. Nun erhält er 1A. Ali ist geschockt. Robert Lipsight, Boxexperte der New York Times, sitzt damals gerade bei Ali in dessen Haus, als ihn die Nachricht erreicht.
Ich sah einen 24-Jährigen, der richtiggehend Angst davor hatte, eingezogen zu werden. »Wie können Sie mir das antun?«, fragte er. »Und ich will nicht, dass meine Karriere ruiniert wird.« Irgendjemand hatte ihm davon erzählt, was in Vietnam vor sich ging. Dann klingelte das Telefon. Associated Press, United Press International. Die Agenturen riefen an. Schließlich nach dem 10. Anruf wieder die Frage, wie denken Sie über den Vietcong? Da explodierte Ali.
Mann, ich habe keinen Ärger mit dem Vietcong.
Bang, das war's. Das war die Schlagzeile. Das war es, was die Medien brauchten.
Muhammad Ali, der Weltmeister im Schwergewichtsboxen, steht für den Beginn der Antikriegsbewegung in den USA.
Sportler waren schon vorher Symbole gewesen. Jack Johnson, der 1908 erster schwarzer Schwergewichtsweltmeister der Geschichte wurde. Joe Louis, als er 1938 Max Schmeling K.O. schlug. Jackie Robinson, der 1947 als erster Schwarzer in der Baseball Major League antrat.
Aber Muhammad Ali ist der erste Sportler, der sich an die Spitze einer Protestbewegung stellt, der im Grunde die Bewegung gegen den Vietnamkrieg erst initiierte.
Entsprechend wird er angefeindet. Kongressabgeordneter Frank Clark:
Der Schwergewichtschamp ist eine komplette und totale Blamage. Ich kann die Bürger dieser Nation nur dringendst bitten, jeden seiner Auftritte zu boykottieren.
Kongressabgeordneter John Rarick:
Mit welchem Recht kann so einer fordern, dass seine Boxkämpfe im Fernsehen gezeigt werden?
Es folgt das Ende von Alis Boxkarriere. Bob Arum, einer der bedeutendsten Boxpromoter in den USA, sagt, es sei rentabler, die Kämpfe des Weltmeisters via Satellit nach Europa zu übertragen, als von der Ostküste der USA an die Westküste.
Clay ist in den USA eine tote Ware.
Dort ist dieser Ali, den so viele noch Clay nannten, nicht mehr zu verkaufen. Ali erledigt 1966 die meisten seiner Kämpfe außerhalb der USA.
29. März, Toronto, Kanada, Punktsieg über George Cuvallo. 21. Mai, London, Großbritannien, K.O.-Sieg über Henry Cooper. 6. August, London, Großbritannien, K.O.-Sieg über Brian London. 10. September, Frankfurt, Deutschland, K.O.-Sieg über Karl Mildenberger.
In Amerika absolviert Ali noch 3 Kämpfe. Dann, am 28. April 1967, wird Muhammad Ali in das Musterungsbüro der US Army einberufen.
Ali bleibt konsequent. Er verweigert den Kriegsdienst und er begründet seine Weigerung politisch.
Nein, ich gehe nicht zehntausende Kilometer weg, um dabei zu helfen, ein weiteres armes Volk zu ermorden und zu verbrennen, nur um die Herrschaft der weißen Sklavenhalter über die dunkelhäutigeren Völker der Erde zu verlängern. Ich habe nichts zu verlieren, wenn ich für meine Überzeugung einstehe. Dann gehe ich ihm ins Gefängnis. Wir sind doch seit 400 Jahren im Gefängnis.
Der Boxverband WBA entzieht Muhammad Ali den Weltmeistertitel. Wenige Wochen später verurteilt eine nur aus Weißen bestehende Jury Ali zu einer Haftstrafe von 5 Jahren.
Ins Gefängnis muss Ali nicht, eine Kaution bewahrt ihn davor. Doch seinen Beruf darf er nicht weiter ausüben. Exil nennt Ali die Zeit seines Berufsverbots. Im Jahr 1967 lernt Ali auch seine zweite Frau kennen. Belinda arbeitet in einer Bäckerei, die von der Nation of Islam betrieben wird.
Ich war damals 17 und ich war dem Islam sehr ergeben. Die Leute hatten zu Muhammad gesagt, er könne anstellen, was er wolle. Belinda bekäme er nie. Er antwortete, das sei doch verrückt, alle Frauen wollten ihn doch. Hätte er mich gefragt, ob ich ihn heirate, hätte ich nein gesagt. Aber so lief es nicht. Er kam oft zu uns nach Hause, meine Eltern mochten ihn. Und am Schluss hat er mich nicht gefragt, sondern es mir gesagt. Du wirst meine Frau. Ich sagte, okay, das war's.
1967 heiratet Ali Belinda Boyd. Gemeinsam verbringen sie die schwere Zeit des Exils. Der Autor Dave Zirin:
Nie war Ali aktiver als in dieser Zeit. Denn es gab eine junge Generation von Schwarzen und Weißen, die wirklich hören wollten, was er zu sagen hatte. Im Jahr 1968 sprach er in 200 Hochschulen, darunter auch die Elite-Universitäten wie Yale, Princeton oder Harvard. Auch in vielen schwarzen Colleges sprach er, ebenso in Besserungsanstalten für Straftäter.
Meine Vorträge zusammenzustellen war harte Arbeit. Ich hatte 6 Reden. Und zuerst schrieb ich alle meine Gedanken auf einen Zettel. Dann schrieb ich sie auf Karteikarten, habe sie jeden Tag gelesen und habe vor einem Spiegel geübt, frei zu sprechen. Belinda hört mir zu, wenn ich meine Reden übte. Manchmal habe ich auch die Reden mit einem Tonband aufgenommen. So konnte ich mich selbst hören und lernte, wie ich was am besten betonen sollte. Etwa 3 Monate brauchte ich, bis ich endlich bereit war. Und die ersten Vorträge kamen gut an. Reden ist um einiges leichter als Boxen.
Ali spricht über alles und nicht nur über das, was die neue Linke, die zu seinen Veranstaltungen kommt, hören will. Ali spricht gegen das Haschischrauchen, gegen Liebesbeziehungen von Weißen und Schwarzen und über sein Rollenverständnis in der Ehe.
Wofür brauche ich Geld? Ich gebe kein Geld aus. Ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich gehe nicht aus. Meine Frau ist so eine gute Köchin, da brauche ich doch nicht in ein Restaurant zu gehen. Ich gebe ihr für eine ganze Woche $20. Das ist genug für sie.
Niemand in der neuen Linken nimmt Ali seine Ansichten übel. Er ist ja Opfer. Einer, dem das System übel mitgespielt hat. Dave Siren.
3,5 Jahre. Das ist die Zeit, die Muhammad Ali verloren hat, als er körperlich am stärksten war.
Alis Trainer Angelo Dundee.
Den besten Ali haben wir nie gesehen.
Dave Siren.
In der Zeit seines Berufsverbots, weil er sich weigerte, in einen Krieg zu gehen, den doch Millionen anderer Amerikaner auch bekämpften, schlug sich Ali mit seinen Vorträgen durch und spielte in einem Broadway-Theaterstück.
Ronald Reagan, damals Gouverneur von Kalifornien.
Dieser Wehrdienstverweigerer wird nie in meinem Staat boxen.
Aber Reagans Kampf ist ein letztes Aufbäumen der Ali-Gegner, der Kriegsbefürworter. Die Zustimmung für die Reagans, die Nixons, den Krieg schwindet. Dave Siren.
Plötzlich nahm man Ali nicht mehr als den Drückeberger wahr, sondern er war der Mann mit Prinzipien. Und der Mann, der das alles vorhergesehen hatte.
Jim Jacobs, ein Boxpromoter.
Das erzwungene Exil war das Beste, was Ali passieren konnte. Was seine boxerischen Fähigkeiten angeht, war es natürlich eine Katastrophe. Aber was seine Verdienstmöglichkeiten angeht, war es mehr als je denkbar war. Es zeigte, dass Ali aufrichtig war. Es machte aus ihm einen Underdog.
Am 26. Oktober 1970 kommt Muhammad Ali zurück in den Ring. Gegen Jerry Quarry, einen weißen Boxer mit einem harten Punch.
Das weiße Amerika erwartet, dass Quarry dem frechen Schwarzen das Maul stopft. Vor dem Kampf sagt Ali:
Wenn ich diesen Kampf verlieren sollte, wäre es nicht irgendeine Niederlage für mich. So viele Menschen in der ganzen Welt wären traurig. Sie würden sich fühlen, als wären sie selbst geschlagen worden. Wenn ich verlieren sollte, würde ich mich für den Rest meines Lebens nicht mehr frei fühlen können.
1969 wirft die Nation of Islam Ali hinaus. Auch das spielt für sein Comeback eine wichtige Rolle.
Ich muss in mich hineinhören. Ich muss erkennen, dass ich eine Flasche war, dass ich mich der falschen Bewegung angeschlossen habe und dass sie mich falsch geführt haben. Ich kämpfe hier um meine Freiheit.
Ali gewinnt den Kampf über Jerry Quarry. Nach 43 Monaten Berufsverbot, nach 3,5 Jahren, ist der Muhammad Ali wieder da. Im Alter von 29 Jahren gelingt ihm das Comeback im Boxring. Aber die Welt des Boxens ist nicht mehr die, die Ali 1967 hinterlassen hat.
1964 war ein junger Amerikaner Olympiasieger im Schwergewicht geworden, Joe Frazier. Und 1968 war ein anderer junger Amerikaner Schwergewichts-Olympiasieger geworden, George Foreman.
Joe Frazier ist mittlerweile Weltmeister der Profis. Seit 1970 der Champ beider damaliger Weltverbände, WBA und WBC. Gegen diesen Joe Frazier, genannt Smokin' Joe, muss Muhammad Ali erst noch gewinnen. Beide Männer sind in ihrer Profikarriere noch ungeschlagen.
Am 8. März 1971 steigt der Kampf. Im New Yorker Madison Square Garden treten Joe Frazier und Muhammad Ali gegeneinander an. Für Ali ist es der erste von 4 Kämpfen des Jahrhunderts. Für Amerika ist der Kampf zwischen Frazier und Ali mehr als nur ein Boxkampf. Der Christ Frazier gegen den Muslim Ali. Ein loyaler Amerikaner gegen den militanten Vietnamkriegsgegner. Der Good Guy gegen den Bad Guy. Ali spielt seine Rolle.
Jeder Schwarze, der sich für Joe Frazier ausspricht, ist ein Verräter. Die einzigen, die ihm die Stange halten, sind Weiße in Anzügen, Sheriffs aus Alabama und Typen vom Ku Klux Klan. Ich aber kämpfe für die kleinen Leute aus dem Ghetto.
Am Ende gewinnt doch noch einmal das Alte, das weiße Amerika. Joe Frazier bezwingt nach 15 Runden Muhammad Ali und bleibt, nunmehr unumstritten, Weltmeister im Schwergewicht.
Und Ali? Der muss sich hinten anstellen und sich nach vorne boxen. Muhammad Ali tritt gegen jeden an, der sich ihm in den Weg stellt.
Zuerst geht es gegen Jimmy Ellis. Den verbindet mit Muhammad Ali viel. Sie sind etwa gleich alt, sie stammen beide aus Louisville, Kentucky, und als Ali, also der junge Cassius Clay, 14 Jahre alt war, kämpfte er einmal gegen einen 15-jährigen Burschen, Jimmy Ellis. Er wird später Mittelgewichtler, bleibt aber ohne den ganz großen Erfolg. Ellis wechselt daraufhin ins Schwergewicht, wo er sich mehr Perspektiven verspricht.
1967 begann bekanntlich das Exil des Muhammad Ali. Den freigewordenen Titel ließ die WBA in einem Ausscheidungsturnier ausboxen. 8 Kämpfer traten gegeneinander an, unter anderem der weiße Amerikaner Jerry Querry, der deutsche Karl Mildenberger und Jimmy Ellis.
So war das, als ich WBA-Weltmeister wurde. Aber er war nicht sauer auf mich oder so etwas. Er freute sich für mich, dass ich gewonnen habe.
Aber auch wenn sie Freunde sind, der Titel, den Ellis 1968 gewann, war der, den man Muhammad Ali gestohlen hatte.
Also ist es für Ali wichtig, Jimmy Ellis zu schlagen.
Ich dachte, ich könnte ihn schlagen. Wir hatten doch schon tausende von Runden miteinander gespart und ich kannte ihn gut. Es gab nichts, was er mir antun konnte, das ich nicht schon von ihm gesehen hatte.
Am 27. Juli 1971 schlägt Ali Jimmy Ellis durch K.O. in der 12. Runde.
Es war ein fairer Kampf. Es ist halt nur so, dass er gewonnen hat.
Im Boxring ist Ali wieder auf dem Weg zur Weltherrschaft.
Als nächstes schlägt er im schweizerischen Zürich den deutschen Jürgen Blinn. K.O. in der 7. Runde.
Danach warten noch weitere Boxer auf Ali. Unter anderem Jerry Querry, K.O. in der 7. Runde. Und der frühere Weltmeister Floyd Patterson, K.O. in der 7. Runde. Muhammad Ali scheint auf einem guten Weg.
Doch im März 1973 verliert er. Gegen Ken Norton. Der Fernsehmoderator Howard Cosell sagt:
Als Ali gegen Norton verlor, war er am Ende der Straße angelangt. Das war sicher der schlimmste Moment, den ich mit Ali erleben musste. So viele Ali-Kämpfe hatten eine unglaubliche Symbolik. Hier auch. Ken Norton, ein früherer Marine, trat in den Ring gegen den Wehrdienstverweigerer. Der Kampf fand statt in San Diego, einer konservativen Stadt, einem Marinestützpunkt in Kalifornien. Richard Nixon war gerade mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Bauarbeiter zogen durch die Städte, um den Krieg in Vietnam zu unterstützen. Und von dort gab es kein Anzeichen, dass es bald zu Ende sein könnte. Nach Alis Niederlage sah es so aus, als ob Ali nie wieder seinen Titel zurückbekäme.
Doch Ali kommt zurück. Es gibt einen Rückkampf ein paar Monate später. Es ist ein hässlicher Kampf, aber Ali gewinnt nach Punkten.
Zwischenzeitlich hatte Joe Frazier seinen Weltmeistertitel gegen George Foreman verloren. Aber den Rückkampf gegen Frazier will Ali unbedingt haben.
Es wird der zweite Kampf des Jahrhunderts. Am 28. Januar 1974 bezwingt Muhammad Ali Joe Frazier in New York nach Punkten. Jetzt hat er seine neue WM-Chance, der Kampf gegen George Foreman. Die Welt hatte sich verändert. US-Präsident Richard Nixon musste nach der Watergate-Affäre zurücktreten. Und die USA gaben langsam den Vietnamkrieg verloren. Ali kennt die Symbolik.
Wenn ihr glaubt, die Welt war über Nixons Rücktritt geschockt, wartet bloß ab, bis ich George Foreman hinterher schicke.
George Foreman ist der Gegenentwurf zu Ali. 1968 war der Junge aus Marshall, Texas, Olympiasieger geworden. Seinen Erfolg feierte er, indem er eine Stars and Stripes-Flagge schwenkte.
Da sind gerade 500.000 US-Soldaten in Vietnam. Doch in diesem Jahr, 1968, leitet sich langsam die Wende ein. Auch bei größtem Militäreinsatz können die USA keine Vorteile erzielen. Nordvietnam rückt derweil immer näher an die Seite der Sowjetunion. Und in den USA rückt eine größer werdende Zahl von Menschen von diesem Krieg ab.
Im Olympiafinale schlägt Foreman den sowjetischen Boxer Ionas Chrypoulis deutlich. Technischer K.O.
George Foreman erntet politisches Lob. sogar vom US-Präsidenten Richard Nixon.
Der junge Mann bei den Spielen, der uns alle so stolz gemacht hat. Er hatte keine Angst, seinen Patriotismus zu zeigen.
George Foreman wird 1968 zum guten Schwarzen aufgebaut. Die bösen Schwarzen, das sind die Leichtathleten Tommy Smith und John Carlos, die bei der Siegerehrung des 200-Meter-Laufs den Black-Power-Gruß zeigen, die geballte Faust in schwarzen Handschuhen in Richtung Himmel gereckt. Dass George Foreman nicht der Vorzeigeschwarze sein will, der stolz mit der amerikanischen Flagge wedelt, fällt nicht auf.
Später stand in der Presse, mein Fahnenschwenken wäre Patriotismus gewesen. Das ist nicht wahr. Ich wollte auch nicht gegen Tommy Smith und John Carlos demonstrieren. Die Wahrheit ist viel einfacher. Es ging mir nur darum, dass alle wussten, dass ich aus den USA komme.
Diese Story glaubt Foreman niemand. So wenig, wie man den USA glaubt, dass sie in Vietnam die Überlegenheit der Demokratie zeigen wollen.
Trotz seiner beachtlichen Fähigkeiten blieb dieses Image eines gefügigen Onkel Tom an ihm haften.
Der Kampf zwischen Ali und Foreman wird von Don King organisiert. Der geschäftstüchtige schwarze Manager will ins Boxbusiness. Schon einmal hatte er Alis Gutmütigkeit ausgenutzt. Da organisierte er einen Benefizkampf für ein Krankenhaus in Cleveland und Ali trat an.
1974 arbeitet Don King mit Joseph Désiré Mobutu zusammen, dem Diktator von Zaire, der heutigen Demokratischen Republik Kongo. Mobutu will internationale Anerkennung für sein Regime. Don King will ein Weltereignis und sucht einen Finanzier. Und Ali will den Titel.
Don King veranstaltet für Mobutu den Rumble in the Jungle, den bis dahin größten Boxkampf der Weltgeschichte. Er findet im Zentralstadion von Kinshasa statt, der Hauptstadt von Zaire.
Dazu gibt es ein Konzert mit den größten schwarzen Musikern der damaligen Zeit. Miriam Makeba aus Südafrika und aus den USA, James Brown, B.B. King oder die Crusaders. Alle wissen, George Foreman, der Boxweltmeister aus den USA, den das weiße Establishment bejubelt, musste in den afrikanischen Dschungel reisen, um seinen Titel zu verteidigen. So wie die USA zur gleichen Zeit im tiefsten vietnamesischen Dschungel ihren Ruf als größte Weltmacht verteidigen müssen.
George Foreman hatte den härtesten Punch seiner Zeit. Im Januar 1973 hatte Foreman über Joe Frazier gesiegt, der in den ersten zwei Runden 6 Niederschläge einstecken musste. So ein Puncher ist George Foreman. Nun muss sich dieser starke Mann der Herausforderung des altgewordenen, aber listigen Ali stellen. Ali, töte ihn. Ali, töte ihn. So bejubeln die afrikanischen Fans Muhammad Ali. So fordern sie ihn auf, mit seinem Gegner kurzen Prozess zu machen, mit George Foreman. Ali verspricht, das zu tun, was man von ihm erwartet.
Ich habe für diesen Kampf neue Sachen ausprobiert. Ich habe mit einem Alligator gekämpft, habe mich mit einem Wal geprügelt, dem Blitz habe ich die Handschellen angelegt, den Donner ins Gefängnis geworfen. Ich bin böse.
Alis PR-Feldzug sorgt dafür, dass die meisten Fans in Zaire George Foreman für einen Weißen halten, für einen Repräsentanten des weißen Amerika.
Wir waren überrascht, als er aus dem Flugzeug stieg. Er war so schwarz wie wir, vielleicht sogar schwarzer als Ali. Aber er hatte einen Schäferhund dabei, einen deutschen Schäferhund. So wie ihn die Belgier hatten, die belgischen Kolonialoffiziere, die hier in unserem Land umhergezogen waren.
Der Rumble in the Jungle ist die Inszenierung eines Showdown zwischen dem US-Imperialismus, also Foreman, und dem aufbegehrenden Trikont, also Ali.
Der Kampf ist für den 25. September angesetzt. Doch eine Verletzung Foremans stellt die Organisatoren auf eine Geduldsprobe. Erst 5 Wochen später findet er statt, am 30. Oktober, kurz bevor die Regenzeit einen Kampf im Stadion unmöglich gemacht hätte.
Wie die USA in Vietnam den Gegner mit einem gigantischen Flächenbombardement überziehen, drischt Foreman in den meisten der 7 Runden auf Ali ein.
In den ersten 2 Runden setze ich wahre Sturmfluten frei. Ein Punch folgt dem anderen. Aber keiner findet wirklich sein Ziel.
Ali lässt die Schläge auf sich niederprasseln. Wie der Viet Cong im fernen Vietnam mit der US Army umspringt, so zermürbt Ali mit seiner Leidensfähigkeit den an Schlagkraft überlegenen Gegner.
George wirft mit Bomben nach meinem Kopf. Ich beuge mich zurück, aber er bleibt an meinem Körper dran.
In der 3. Runde komme ich einmal durch. Mohammed schaut, als wollte er sagen, das lasse ich dir nicht nochmal durchgehen. Da bin ich glücklich. Aber als ich ihm nachsetzen will, setzt sich seine Intelligenz wieder durch. Er lässt sich in die Seile fallen und federt so die meisten Schläge ab. In der 7. Runde merkt Mohammed, dass ich müde werde. Meine Schläge tun ihm nicht weh. Er sagt, komm George, zeig mir was. Ist das alles, was von dir kommt? So müde und schwach ich auch bin, ich glaube immer noch an den K.O.-Sieg.
Runde 8. George stürmt los. Immer noch hat er nur eins im Sinn, den K.O.-Sieg. Ich weiß, dass sich Feuer in seinem Leib und in seinen Lungen ausbreitet, dass jeder Atemzug zur Qual wird. Genauso wie bei mir. Es ist an der Zeit, ernst zu machen. Ich lege all meine Kraft, meinen ganzen Schwung in eine rechte Gerade, die an sein Kinn geht. Ich treffe ihn voll. Und er steht immer noch. Ich bin bereit, mit Kombinationen nachzusetzen. Aber da sehe ich, wie er langsam hinfällt. Ein gläserner Blick in seinen Augen.
Als die entscheidende Kombination kommt, denke ich nur noch, Junge, es geht runter. Ich glaube, Mohammed ist so überrascht wie ich.
Der Weltmeister ist seinen Titel los.
Die amerikanische Weltmacht scheint zerstört, mitten im afrikanischen Dschungel.
Und Muhammad Ali ist wieder Weltmeister im Schwergewicht. Dave Zirin.
Als Ali 1974 aus Zaire zurückkehrt, ist die amerikanische Nation wie ausgetauscht. Auch die Art, wie Amerika den nunmehr zweifachen Weltmeister wahrnimmt, ist neu. Das Establishment will Frieden mit der Protestgeneration der 60er Jahre machen. Und plötzlich wird Ali nicht mehr als verhasste und spaltende politische Macht gesehen, sondern als neues Symbol der Versöhnung.
Richard Nixon hat zurücktreten müssen. Sein Nachfolger Gerald Ford kehrt die Scherben von Watergate und Vietnam zusammen.
Als ich die Präsidentschaft übernahm, war die Nation sehr zerrissen. Die Risse gingen durch die Familien, durch die Schulklassen, durch die Straßen. Eine der größten Herausforderungen meiner Regierung war, wie man das Land wieder heilen konnte. Dass Muhammad Ali in das Oval Office nach Washington kam, war Teil unserer Anstrengung, die Wunden der Rassentrennung zu heilen. Die Wunden von Vietnam und Watergate.
Aber noch hat Ali, der Boxer, nicht abgedankt. Er ist ja gerade erst wieder zum Schwergewichtsweltmeister geworden. Den Titel, den man ihm 1967 gestohlen hat, hat er sich zurückgeholt.
Und sportlich fehlt Ali auch noch ein Kampf. Joe Frazier zum dritten. Den ersten Kampf hatte Smokin' Joe nach Punkten gewonnen, den zweiten Ali. Ein Ausscheidungskampf der Weltklasse-Boxer muss her.
Die Organisation übernimmt wieder Don King, der Mann mit der Elektrofrisur. Das Geld kommt wieder von einem Diktator, der sich dank Ali das Image eines Helden der dritten Welt verschaffen will, Ferdinand Marcos.
Es wird der vierte Kampf des Jahrhunderts. An jedem dieser vier Kämpfe ist Muhammad Ali beteiligt. An drei dieser vier Kämpfe ist Joe Frazier beteiligt.
Ali heizt wieder einmal den Kampf an. Er kreiert den Begriff Thriller in Manila. Seinen Gegner Frazier beleidigt er und macht auch vor Rassismus nicht Halt.
Joe Frazier ist der einzige Nigger, der keinen Rhythmus hat.
Ali beschimpft Frazier als hässlich, als dumm und als Gorilla.
It's gonna be a chiller and a killer and a thriller when I get the gorilla in Manila.
Die Symbolik des Rumble in the Jungle wird nicht erreicht, doch der Weltstar Muhammad Ali ist zurück.
Dave Zirin.
Marcos spielte in der gleichen Liga wie Mobutu, ein korrupter pro-westlicher Autokrat. Aber anders als beim Rumble in the Jungle ging es diesmal nicht um Black Power, nicht um den Stolz der Schwarzen. Es verdient nur einer viel Geld in einem Land, das von Armut geprägt war.
Diese Verschiebung der Werte ist auch in Alis Privatleben zu bemerken. Nach Manila fliegt er mit dem Fotomodell Veronica Porschi. Er stellt sie dort sogar als seine Ehefrau vor. Seine Frau Belinda reist nach, macht ihm eine Szene. Doch die zweite Ehe ist gescheitert. 1977 wird er Veronica Porschi heiraten.
In Manila geht es zunächst um anderes. Beim Rumble in the Jungle 1974 hatte Ali seinen Höhepunkt gehabt. Nun, ein Jahr später, kommt es darauf an, ob er ihn, politisch und sportlich, noch eine Weile halten kann.
Der dritte Kampf Ali Frazier, der Thriller in Manila, ist auf 10.45 Uhr Ortszeit angesetzt, damit er zur besten amerikanischen Sendezeit live über die Bildschirme gehen kann. Der Hass der beiden Kämpfer aufeinander ist groß und echt.
Joe Frazier ist bis zum heutigen Tag einer der wenigen Menschen, die Muhammad Ali hassen. Er nennt ihn konsequent Cassius Clay. Auch kurz bevor der Ringrichter den Kampf freigab, beschimpfen sich beide Boxer.
Joe Frazier, ich trete dich in deinen Arsch. Ich werde dich verprügeln.
Ich töte dich, Clay. Du bist tot.
Es wird der vielleicht härteste und brutalste Fight in der Geschichte der Schwergewichtsweltmeisterschaften.
Ali kommt gut in den Kampf, kann sich Frazier, der auf Infights spezialisiert ist, vom Leib halten. Doch in der 6. Runde kommt Frazier, der gerade aus kurzer Distanz sehr hart schlagen kann, durch.
Aus dem Boxkampf wird eine Schlacht. Die Halle, in der der Kampf steigt, ist nicht klimatisiert. Die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit werden tropisch.
Ein Treffer Alis in der 13. Runde lässt Fraziers linkes Auge zuschwellen. Ali schlägt Frazier immer wieder auf den Kopf, doch Frazier hält gegen.
Ich weiß, dass der Mann, der meine Rippen mit linken Haken bearbeitet, niemals aufgeben wird. Mein Magen brennt. Vor Kopfschmerzen bin ich schwindlig. Ich lege alle meine Kraft in die Fäuste. Aber Frazier geht nicht zu Boden. Sein Gesicht besteht nur noch aus Rissen und Schwellungen.
Der Kampf geht weiter. Clay kommt immer wieder mit seinen Schlägen durch. Da ich mit links nichts mehr sehe, kann ich seine rechte Faust nicht sehen.
Seine Augen sind zugeschwollen. Aber er bleibt am Mann, unterläuft meine Schläge, drischt mir die linke in die Rippen, an den Kopf. Ich zwinge mich zum Kontern und packe Kräfte, die ich mir von morgen ausleihe, in die Schläge. Dieses Gefühl hatte ich noch nie im Ring, dem Tod nahe zu sein, meinem eigenen Tod. Irgendwie kämpfe ich weiter und bringe mich dabei selbst um. Er kommt immer wieder. Er geht einfach nicht zu Boden. Warum tun wir das?
In der 14. Runde trifft mich Clay direkt auf mein rechtes Auge. Ich kann Clay nur noch unscharf wahrnehmen. Und je weniger ich von ihm sehe, desto mehr muss ich einstecken. Aber ich kämpfe weiter. Etwas anderes kann ich ja nicht tun. Du hast ja immer noch die letzte Chance, dass du so ein dickes Ding abfeuern kannst. So müde, wie er ist, kann ich ihn vielleicht wieder zunageln. Wer weiß, er könnte doch fallen, so wie 1971.
Ich erinnere mich an den Beginn der 14. Runde. Ich weiß, dass ich möglicherweise verlieren werde. Wenn ich nicht zusätzliche Kraftreserven mobilisieren kann, ist alles vorbei. Ich reiße mich zusammen, schieße gerade linke und rechte ab, bis ich meine Arme nicht mehr spüre.
Als ich in die Ecke nach der 14. Runde komme, haben mich zwei Punktrichter auf ihren Wertungszetteln hinten. Ich brauche also einen K.O. in der letzten Runde, um zu gewinnen.
Als die 14. Runde vorbei ist, bin ich einem Zusammenbruch nahe. Ich sinke auf meinen Hocker und frage mich, ob ich die letzte Runde überhaupt noch schaffen werde. Ich hebe den Kopf und hoffe, dass er nicht mehr antritt.
Mein Trainer Eddie Fudge entscheidet, dass ich genug Schläge abbekommen habe.
Eddie Fudge liebt Frazier und wirft das Handtuch. Ich schleppe mich zur Ringmitte, dann geben meine Knie nach. Alles dreht sich. Ich breche zusammen.
Muhammad Ali verteidigt im 4. Kampf des Jahrhunderts seinen WM-Titel. Endgültig ist Muhammad Ali eine der größten Legenden des Sports. Eine der größten Legenden Amerikas, eine der größten Legenden der Welt.
Was sportlich noch folgt, begründet nicht mehr die Legende.
1976 tritt Ali in Tokio gegen den japanischen Wrestler Antonio Inoue in den Ring. Später gewinnt er, umstritten, gegen Ken Norton nach Punkten.
1977 wird Alis Erkrankung erkannt. Da er nicht zurücktritt, trennt sich sein langjähriger Leibarzt Ferdy Pacheco von ihm.
1978 verliert Ali seinen WM-Titel gegen Leon Spinks. Aber wenige Monate später schlägt Ali Spinks und ist zum dritten Mal Schwergewichtsweltmeister.
1979 tritt Ali vom Boxen zurück und verzichtet auf seinen Weltmeistertitel.
Als, wie er sagt, schwarzer Henry Kissinger lässt sich Ali vom US-Präsidenten Jimmy Carter einspannen, um für den Boykott der Olympischen Spiele 1980 in Moskau zu werben.
Ali kehrt in den Ring zurück. Im Drama of Bahama verliert Ali gegen Trevor Burbick.
1984 wird aus den Vermutungen über Alis Krankheit Gewissheit. Er hat Parkinson. Stanley Fan, Arzt am Columbia Presbyterian Medical Center in New York.
Das ist nicht die Parkinson-Krankheit. Die Symptome zeigen sich in der Motorik, der Bewegung, dem Sprechen und dem Gesichtsausdruck. Sein Zustand berührt nicht seine Intelligenz oder die Schnelligkeit seiner Gedanken.
Ohne meine Probleme hätten die Leute wohl Angst vor mir. Nun haben sie Mitleid. Sie dachten, ich wäre Superman. Jetzt aber sagen sie, er ist ein Mensch wie wir. Er hat nämlich Probleme.
1996 bei den Olympischen Spielen in Atlanta entzündet ein zitternder Muhammad Ali vor 4 Milliarden Fernsehzuschauern das olympische Feuer.
Der ehemalige Feind des weißen Amerika ist nun seine ganz große Integrationsfigur.
Das Establishment kann man nicht wirklich bekämpfen, weil es zu stark ist. Es besitzt zu viele Waffen, Flugzeuge, Bomben und Geschütze. Ich forderte es aber symbolisch heraus. Und im Nachhinein war ich der Sieger.
Die Schriftstellerin Joyce Carol Oates.
Wer hätte je gedacht, dass Muhammad Alis trotzige Ablehnung der amerikanischen Außenpolitik, die in den 60ern ja als Verrat galt, schon im folgenden Jahrzehnt zu einer verbreiteten und respektierten Meinung werden sollte? Wer hätte je gedacht, dass der einsame schwarze Athlet Ali, der von den Medien geächtet wurde, einmal das Sinnbild einer neuen Ära werden sollte? Und wer hätte je gedacht, dass die merkwürdigen Schrullen, die Ali drauf hatte, sein Hang, Gedichte vortragen zu müssen, oder sein wirklich komischer Ali-Schaffel, einmal eine ganze Generation junger Schwarzer beeinflussen würde?
Muhammad Ali ist der erste Rapper der Musikgeschichte. Und er ist der erste schwarze Weltstar, vor Barack Obama und Michael Jordan, vor Will Smith und Tiger Woods.
Am 11. September 2001 fliegen Terroristen mit gekaperten Flugzeugen in beide Türme des World Trade Center in New York. Es ist Muhammad Ali, der berühmteste Muslim der Welt, der sofort gegen einen Krieg der Religionen plädiert.
Ich bin ein Muslim. Ich bin ein Muslim seit mehr als 20 Jahren. Sie kennen mich, ich bin ein Boxer. Ich wurde der Größte gerufen. Die Menschen kennen mich als früheren Boxer und als Mann der Wahrheit. Ich könnte nicht den Islam repräsentieren, wenn ich ein Terrorist wäre. Ich denke, alle Menschen sollten die Wahrheit kennen und die Wahrheit anerkennen. Islam ist Friede.
Muhammad Ali ist angekommen.
Champions werden nicht in Gyms gemacht. Champions entstehen aus etwas, das tief in ihnen steckt. Ein Begehren, ein Traum, eine Vision. Sie müssen bis zur allerletzten Minute aushalten können. Sie müssen immer ein bisschen schneller sein. Sie müssen das Können und den Willen haben. Aber der Wille muss stärker sein als das Können. Es ist ein Mangel an Glauben, der dafür sorgt, dass Menschen Herausforderungen aus dem Weg gehen. Ich habe an mich geglaubt. Es ist doch kein Prahlen, wenn man es wirklich kann. Ich wünsche mir, dass die Menschen jeden Menschen auf der Welt so lieben, wie sie mich lieben. Das wäre eine bessere Welt.
Muhammad Ali, ein Leben. Eine Hörbiografie von Martin Kraus. Erzähler Matthias Schervenikers und Martin Wehrmann. Muhammad Ali, Oliver Nitsche. Zitate Annick Klug, Max Landgrebe und Viktor Pavel. Regie und Sounddesign Dirk Schwibbert. Eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2009.
In der nächsten Woche erfahrt ihr hier etwas über Heinrich Heine. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes und Co. Wir würden uns sehr freuen. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel Morgen ist Zukunft. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. In den ersten Folgen geht es zum Beispiel um Tiny Houses, vegane Kondome, Permakultur, Co-Housing und das Internet der Dinge. Das klingt dann zum Beispiel so.
Morgen ist Zukunft. Ein Podcast des Argon Verlags.
Ich suche seit Stunden nach Fußspuren von morgen. Hätte sie auch gefunden, hätte mich niemand verscheucht. Mein Blick zeigt nach unten, doch ich stolper erneut. Man kommt um die Runden, aber nur wenn man läuft.
In dem ersten Moment, in dem ich angefangen habe, durfte ich auch alle Maschinen nach eben der Einführung nutzen. Und war sofort erstmal in den Lasercutter verliebt und habe da Stunden, Nächte verbracht. Wenn ich jetzt als Modedesigner sage, ich möchte jetzt gerne in meine Kleidung einen Chip integrieren, der dann mit meinem Smartphone interagiert, wo würde ich das machen?
Und du bist eine Makerin, sagt man das so?
Ich bin auf jeden Fall eine Makerin.
Ja, es gibt doch diese Worte, wo man ja, sagt, was soll das denn?
Herzlich willkommen bei Morgen ist Zukunft. In diesem Podcast besucht Bianca Pretorius Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. Denn morgen ist Zukunft und die wird schön.
Entschuldigung, ich suche dieses Fab Lab. Wisst ihr, wo das ist? Das Fab Lab.
Das alles findet ihr unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl. Na dann, macht's gut und bis zur nächsten Woche.